Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ohne euch wär's nix. Und ohne Jesus auch nicht. Und ohne der Gotthilf wahrscheinlich jetzt auch nicht. Sonst müsste der Frank eine Stegreifpredigt halten. Oder sonst jemand. Ja. Ich möchte mal so anfangen. Jemand hat mal gesagt, weil Jesus auferstanden ist, muss alles gut werden. Und es ist wirklich wahr. Also ich, egal wie Menschen gestimmt sind, generell gilt für uns als Christen, weil Jesus auferstanden ist, muss alles gut werden. Am Schluss wird's gut. Nicht das Böse siegt, das Gute siegt zuletzt. Oder? Die Corrie ten Boom, manche von euch kennen sie vielleicht von Büchern oder von, da gab's auch mal einen Film. Eine Zeit lang war eine große Welle von Corrie ten Boom, Sachen auf dem christlichen Markt. Es war die Frau, die im KZ war. Die Corrie ten Boom hat mal einen Satz gesagt, den habe ich nie mehr vergessen. Sie sagte, das Schönste kommt noch. Das Schönste kommt noch. Als ich so schwer krank war und wirklich vor dem Tod gestanden bin, also da wusste ich einfach, ich sollte noch nicht gehen, da war der Satz mir nicht so wichtig. Aber heute weiß ich einfach, das Schönste kommt noch. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Und ich glaube, dass es auch der Ruf Gottes an uns ist heute Morgen, weil wir ja viel über Tod reden werden, heute Morgen auch über Auferstehung. Der Ruf Gottes an uns heute Morgen ist einfach, wir sind hier nur Gäste auf der Erde. Wir sind hier nur Fremdlinge. Unsere Heimat ist der Himmel. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir gar nicht so genau wissen, wie es im Himmel ist. Und ich weiß nicht, ob ihr Pro-Christ mitgemacht habt oder erlebt habt, das letzte Pro-Christ. Aber da war ein Mann, das hat mich beeindruckt, keine Ahnung, glaub Geschäftsmann, der hat ein Zeugnis gegeben und der hat ein Zitat auch gesagt. Er sagt, in Jesus haben wir das beste Leben und sterbe ich, würde mir ein besseres geben. Ich dachte, das ist gut. In Jesus habe ich das beste Leben und sterbe ich, würde er mir was Besseres geben. So einfach ist das. Alle unsere Not, all unser Mangel, aber alle unsere Frustration. Es gibt ja Zeiten, wo so Brüche in unser Leben reinkommen, wo es nicht so funktioniert, wie wir gern hätten. Ist in diesen Sieg Jesu eingeschlossen. Unser ganzes Leben, nicht nur das Gute, sondern auch das, was uns ganz arg Not macht. Und heute Morgen beim Herfahren, beim Gebet, da habe ich gedacht, das ist wahr. Jesus hat mir gesagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Wisst ihr, was das heißt? Vor Jesus kommt nichts, er ist der Erste. Und nach Jesus kommt auch nichts. Er ist der Erste und der Letzte. Und wisst ihr, was das heißt? Die letzte Person, der ich einmal begegnen werde, ist Jesus. Das seid nicht ihr. Das ist nicht mein Richter. Das ist nicht mal was weiß ich. Die letzte Person, der ich mal begegnen werde, ist Jesus. Und das tröstet mich. Weil ich weiß, wenn ich Jesus begegne, er ist gut zu mir. Amen. Er ist gut zu mir. Auch wenn andere Leute manchmal nicht so gut zu mir sind, wenn ich manchmal selber nicht so arg gut zu mir bin, manchmal bin ich auch nicht so gut zu mir, denke ich, oh Gott, hilf, was hast du jetzt wieder gemacht? Aber die letzte Person, der ich begegnen werde, ist Jesus. Und da weiß ich, da kann ich wirklich sagen, es wird alles gut. Ich habe das mit dem Bild da schon auch sehr stark empfunden, wo die Schwester war, ne? Wo so ein Druck ausgeübt hat auf den Kleinen, ne? Manchmal geht's uns in unserem Leben so. Da hat man so den Eindruck, da gibt es Leute, die sitzen am längeren Hebel, die haben eine Macht über uns, die üben einen unglaublichen Druck auf uns aus. Manchmal auch um mein eigener Perfektionismus, auch der kann einen starken Druck auf mein Leben ausüben. Meine Ideen, die können einen starken Druck auf mich ausüben, was ich mir so vorgestellt habe. Und was Gott mir mal ganz stark klar gemacht hat, ist das Wort Ideal. Da habe ich mir mal Gedanken gemacht. Es gibt ja Leute, die sagen, wow, das ist der ideale Pastor. Das ist die ideale Gemeinde. Das ist der ideale Ehemann. Das ist die ideale Ehefrau. Vergiss es. Es gibt nichts Ideales. Wisst ihr, dass das Wort Ideal, das ist mir klar geworden, nicht ein einziges Mal in der Bibel vorkommt. Wisst ihr das? Deswegen sind so viele von uns frustriert, weil sie selber Ideale aufbauen, aber das Wort Ideal gibt's nicht in der Bibel. Es gibt nicht der ideale Pastor. Es gibt nicht die ideale Gemeinde. Es gibt nicht der ideale Arbeitsplatz. Es gibt nicht der ideale Partner. Es gibt's einfach nicht. Das ist Lüge. Das ist einfach Lüge. Es gibt nicht der ideale Mensch. Es ist so eine große Lüge. Und Jesus möchte uns befreien von diesem Druck. Das muss so ideal sein. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da läuft's gut und in der Gemeinde. Und es gibt Zeiten, da läuft's furchtbar schlecht. Ich habe beides miterlebt. Wir hatten am Karfreitag Gottesdienst, ich weiß nicht, ob ihr hattet. Und da hatten wir, das soll ich eigentlich predigen, und da hat jemand aber aus unserer Gemeinde, die Ulrike, die hat sich viel beschäftigt mit dem Passamahl. Also wie die Juden das Passamahl feiern und wie das so, wie das ganz tiefe Symbolik hat auf die Erlösung. Und ein Teil vom Passamahl ist, dass man bittere Kräuter isst. Und ein Teil vom Passa ist, dass man süße Sachen isst. Und das hat man so hintereinander gegessen. Zuerst das Bittere und dann das Süße. Da habe ich gedacht, das stimmt, so ist unser Leben. Es gibt Zeiten, da isst du bittere Kräuter. Das schmeckt dir nicht. Und da gehen deine ganzen Ideale flöten. Die Enttäuschung ist groß, die Frustration kommt. Aber dann gibt's auch wieder Zeiten, wo du Süßes isst, wo es wirklich gut geht. Und deswegen bin ich so froh, dass ich muss nämlich das Gefühl haben, ich stehe wahnsinnig unter Druck. Ich stehe nicht unter Druck, weil ich letzten Endes weiß, Gott ist es, der alles macht. So liegt es nun an niemand, nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Jesus. Es liegt ja nicht an meinem Wollen und meinem Laufen. Halleluja. Ja. Bitte? Ja, genau. Mach das.
Ist einfach, ups. Einfach ein, hallo. Ist einfach ein Bild, was Gott mir gegeben hat, währenddessen wir im Lobpreis waren. Und es total dazu passt. Und ich wusste nicht, ob ich es weitergeben soll vorhin. Mach. Von daher. Also ich sah einfach einen Reißverschluss, der verklemmt war. Und ihr kennt es vielleicht, wenn so ein Reißverschluss verklemmt ist, so richtig gut verklemmt, dann zerrt man da dran und versucht es irgendwie aufzukriegen und das bockt, ja, das geht einfach nicht, ja. Und so ist es manchmal mit unserem Leben auch, ja, dann spüren wir alle möglichen Beklemmungen in unserem Leben, ja, und wir versuchen irgendwie mit Gewalt das loszureißen. Und da lasst dann auch so ein Druck auf uns, weil vielleicht muss in dem Moment auch schnell gehen, ja, die Jacke soll auf oder zugehen. So, und von all dem möchte uns Jesus befreien. Ja, er möchte uns von jeder Beklemmung, von jedem Druck befreien. Das war das, was ich vorhin so als Botschaft empfangen hatte. Und er möchte diesen Reißverschluss letztendlich auch, was die Beziehung zu Gott anbetrifft, sind wir auch manchmal so verklemmt und versuchen wir auch mit eigener Kraft irgendwie was auf die Beine zu stellen und reißen uns dann irgendwie was raus und es funktioniert nicht so. Ja, auch davon möchte uns Gott befreien, möchte Jesus uns befreien. Er nimmt einfach komplett durch seinen Tod den ganzen Reißverschluss weg und jetzt ist das Ding offen und der Zugang ist da zu Gott. Ja, und er sagt, lass los von all den Beklemmungen, ich bin für dich da und ich habe die Erlösung wirklich vollbracht.
Amen. Halleluja. Danke, du tust mich dahin. Genau. Es gibt ja den wunderbaren Spruch, solange wir leben, ist Gott bei uns. Und wenn wir sterben, sind wir bei Gott. Das ist so schön. Solange wir leben, ist Gott bei uns. Und wenn wir sterben, sind wir bei ihm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns nochmal klar werden, Kinder Gottes warten eigentlich nicht auf den Tod. Ich warte nicht auf den Tod. Also es ist nicht mein Ziel, dass ich auf den Tod warte. Mein Ziel ist, ich warte auf das Leben. Ich warte auf das Leben. Wir warten als Kinder Gottes auch nicht auf das Ende. Wir warten als Kinder Gottes auf der neue Anfang. Versteht ihr? Wir müssen unser Denken korrigieren. Es ist so stark in unserem Denken, unserem Hirn drin, Tod und Ende und alles Mögliche. Ich warte nicht auf den Tod. Ich warte auf das Leben. Wir warten als Christen nicht auf das Ende, wir warten auf den Anfang. Wir warten aber als Christen nicht auf den Antichrist. Hey, was höre ich manchmal im christlichen Lager, welch eine unglaubliche Breite da der Antichrist einnimmt. Das mag ja alles sein und es wird auch alles kommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich, dass wir Christen viel zu sehr uns mit dem Antichrist beschäftigen als mit Christus. Ich beschäftige mich mit Christus. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr die Zeit miterlebt habt, ich habe jetzt schon einige Jahre als Christ auf dem Buckel, es gab mal eine Zeit im christlichen Lager, da gab es eine Masse von Endzeitbüchern, von, was war das Bekannteste, das hat bald jeder gelesen und ist im Viererkopf wieder Antichrist von Russland kommt, und dann kommt der Antichrist von Rom und dann kommt der Antichrist und jeder war der Antichrist. Wisst ihr, was das war? War alles Käse. Alles Käse. Alles nix. Ich warte doch als Christ nicht auf der Antichrist. Wisst ihr, auf wen ich als Christ warte? Auf Christus. Wir müssen aufpassen, mit was wir uns beschäftigen. Das ist ganz wichtig. Und es ist interessant, dass gerade nicht die Bücher über Christus der christliche Markt so gefüllt haben, sondern Bücher über den Antichrist. Warum? Jeder will halt was hören, gell, wo die Ohren jucken. Nee, ich warte als Christ auf Christus. Und deswegen sagt Corrie ten Boom, das Schönste kommt noch. Christus. Und nichts ist schöner, als über Jesus zu predigen. Stellt euch vor, man wird dauernd über den Antichrist predigen. Am Schluss wisst ihr viel mehr über den Antichrist als über Christus. Und das ist eine falsche Identifikation. Auch viele Christen beschäftigen sich so viel mit Leid und mit Bösem und mit diesem. Hey, das ist nicht meine Identifikation. Ich identifiziere mich nicht mit dem Bösen. Überhaupt nicht. Wisst ihr was, irgendjemand hat mir gesagt, wisst ihr, wie man der Teufel am besten besiegt? Und die Finsternis. Der Teufel besiegt man wirklich am besten, indem man ihn auslacht. Hat keine Kraft mehr. Und die Nacht besiegt man nicht am besten, indem man kämpft und die Nacht bekämpft, sondern wie bekämpft man die Nacht am besten? Zündet einfach ein Licht an. Versteht ihr? Die Identifikation ist ganz arg wichtig. Und deswegen möchte ich noch einmal mit euch ein kleines Lied singen. Ich glaube, es ist nicht bekannt. Das war mal ein bekanntes Lied bei uns in der Gemeinde, Wahrlich erlebt. Kennt ihr das? Na, probieren wir es mal. Wenn du bitte so gut bist, da steht es ja schön.
Wahrlich erlebt, Christus ist auferstanden, er brach die Todesketten, er stand auf von den Toten auf. Wahrlich erlebt, Christus ist auferstanden, er brach die Todesketten, er stand auf von den Toten auf. Wahrlich erlebt, Christus ist auferstanden, er brach die Todesketten, er stand auf von den Toten auf. Wahrlich erlebt, Christus ist auferstanden, er brach die Todesketten, er stand auf von den Toten auf. Wahrlich erlebt, Christus ist auferstanden, er brach die Todesketten, er stand auf von den Toten auf. Wahrlich erlebt, Christus ist auferstanden, er brach die Todesketten, er stand auf von den Toten auf. Noch einmal, wahrlich erlebt, Christus ist auferstanden. Er brach die Todesketten, er stand auf von den Toten auf.
Halleluja. Es ist so, dass manchmal in Gottes Heilsplan über viele Jahrhunderte nichts passiert. Gar nichts. Und dann geschieht manchmal alles auf einmal. Und ich denke, manchmal ist es auch so in unserem Leben. Es gibt Phasen in unserem Leben, da passiert von Gott her ganz wenig. Fast gar nichts. Und manchmal passiert hier alles auf einmal. Sei es, dass irgendeine schwere Krankheit kommt oder irgendwas geschieht in unserem Leben, das ganz anders ist und alles anders macht. Aber eins ist wichtig. Glaubt ihr, dass Gott weniger da ist, wo nichts passiert? Ja, das glauben wir manchmal. Wenn wir durch Phasen gehen, wo nichts passiert, haben wir den Eindruck, Gott ist nicht mehr da. Aber das stimmt nicht. Jemand hat gesagt, Gott regiert trotzdem. Und Gott handelt trotzdem. Gott handelt in der Weltgeschichte und Gott handelt in der Kirchengeschichte. Gott handelt auch in unserer Lebensgeschichte. Auch wenn wir nichts spüren. Wisst ihr warum? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass uns klar ist, dass es grundsätzlich zwei Handlungsweisen Gottes in unserem Leben gibt. Bei jedem Christ, egal wer wir sind, es gibt grundsätzlich zwei Handlungsweisen Gottes in unserem Leben. Das eine ist, das, wo Zeichen und Wunder geschehen, wo wirklich Dinge passieren, die sind nicht mehr normal, die sind einfach göttlich. Ja? So wie die Gemeinde betet, Herr, strecke deine Hand aus, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Das ist dieses rettende Handeln Gottes, wo Gott ganz sichtbar wird und ganz deutlich und ganz spürbar und ganz krass wirkt. Aber wisst ihr, dass es nicht nur das rettende Handeln Gottes gibt, nicht nur dieses sichtbare, dieses beeindruckende, dieses Wunderhandeln. Wisst ihr, dass es auch ganz anderes Handeln Gottes gibt? Nämlich das segnende Handeln Gottes. Das ist die Zeit, wo ich gesagt habe, wo du meinst, eigentlich passiert gar nichts. Aber weißt du, wie oft Gott dich bewahrt? Weißt du, wie oft Gott mit dir ist? Weißt du, wie Gott dich durchträgt? Wenn man älter wird, dann weiß man sehr gut, dass auch wenn es Phasen im Leben gab, wo nicht viel passiert ist, so war doch Gottes Segen mit uns. Und das ist wichtig. Also denkt nicht nur, dass Gott bei euch ist mit uns, wenn irgendwas Großes und Herausragendes geschieht, sondern Gott ist auch bei uns durch sein segnendes Handeln. Wenn eine Gemeinde 50, 60, 70 Jahre alt ist oder noch länger, es gibt auch solche Gemeinden, die sehr, sehr lange schon existieren, meint ihr, da ist Gott immer nur am Wunder tun? Nein. Es gibt auch Phasen im Gemeindeleben, im Kirchenleben, da ist einfach segnendes Handeln Gottes da. Da ist einfach die Hand Gottes auf unserem Leben, auch wenn wir es nicht so sehr spüren. Kommen wir mal heute zu der Auferstehung und was sie für uns bedeutet. Der Paulus hat es mal in einem unglaublich krassen Satz zusammengefasst, was Auferstehung bedeutet. Er sagt im Korintherbrief, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube gegenstandslos. Dann hat es keinen Wert, als Christ zu leben. Dann ist es, im Griechischen heißt es, vergebliche Liebesmühe. Das Paulus war da schon ganz krass, ganz ernst. Er hat gesagt, wenn jetzt Christus nicht auferstanden ist, dann tust mir leid, du armer Christ. Du armes Würstle. Du plagst dich ab und schrampelst dich ab. Und was ist das Ergebnis? Nix. Das hat er so ausgehalten und gesagt, ja, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind, was hat er sogar gesagt, dann sind wir die ärmsten aller Kreaturen. Dann haben wir nichts zu sagen. Und ich möchte jetzt kommen zu einem Punkt, den habe ich am Beamer-Dienst gegeben. Wir sind Söhne und Töchter der Auferstehung. Und der Punkt 1 ist die Auferstehung, Ostern und die Schöpfung. Wisst ihr, dass Ostern auch was mit der Schöpfung zu tun hat? Es ist ganz wichtig, dass wir als Christen auch verstehen, wenn Gott handelt, dann handelt er nicht nur an unserer Seele. dann handelt er nicht nur an unserem Geist, sondern wisst ihr, dass Gott auch immer an unserem Leib handelt? Dass wenn Gott uns erlöst, dass er dann auch unseren Leib meint? Wisst ihr das? Wir haben mal eine bittere Sache erlebt. Und zwar, mein ältester Sohn hat geheiratet. Jetzt kann ich es ihm hinterher ja sagen. Ich habe zu ihm gesagt, Thomas, lass es. Er wollte nicht hören. Nach 5 Jahren war er geschieden. Und ich weiß noch, wie er heimkam, das war Weihnachten, Job verloren, Frau verloren. Er war richtig zerbrochen. Und wir sind stundenlang, eine Woche lang, stundenlang jeden Tag mit unserem Sohn spazieren gelaufen, meine Frau und ich. Haben ihn getröstet, haben ihn ermutigt, haben ihn aufgebaut. Und ich weiß noch, wie er gesagt hat, Papa, 5 Jahre ins Sand gesetzt. Jetzt hätte ich sagen können, als der allwissende Pastor, Papa, siehst Thomas, ich habe das ja gleich gesagt. Hättest du auf mich gehört. Aber das ist mir schnell klar gewesen. Hey, dann machst du den Vollster fertig. Wir haben ihn stundenlang aufgebaut, stundenlang mit ihm spazieren gelaufen, stundenlang. Für ihn gebetet. Und wieder nach 5 Jahren, da hat Thomas, also unser ältester Sohn, einen Satz gesagt, als dann 5 Jahre nach der Scheidung vorbei waren, hat er wunderbare Gemeinde kennengelernt, denn er ist in Offenburg, und hat tollen Freundeskreis gefunden, ist Hauskreisleiter, Lobpreisleiter, lauter so Sachen. Und einmal kommt er heim zu uns und sagt, Papa, Gott hat mir all die Jahre wieder erstattet. Hey, er sagt, Gott hat mir all die Jahre wieder erstattet. Ihr habt die wieder gekriegt. Das ist Gott. Zuerst ist er gekommen und hat gesagt, 5 Jahre ins Sand gesetzt. Und als Gott anfing, sein Leben zu heilen und sein Leben einzugreifen, da sagt er, Papa, Gott hat mir all die Jahre wieder erstattet. Ich bin so reich, ich bin so glücklich, ich bin so rundum glücklich. Und da habe ich gemerkt, Gott erlöst uns nicht irgendwo nur im Geist, nicht nur in der Seele, sondern unser ganzer Leib, alles. Er war glücklich, er ist ein strahlender Christ geworden. Neuer, strahlender Christ. Da habe ich gemerkt, Gott bezieht, wenn er uns erlöst, alles mit ein. Er kann uns verlorene Jahre wieder erstatten. Und die Bibel sagt, dass auch die ganze Schöpfung, die um uns herum ist, dass die von der Erlösung profitiert und dass die beteiligt ist. Ich möchte mal lesen, Matthäus 27, 45 bis 54. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis, und jetzt kommt Ostern und die Schöpfung. Kam eine Finsternis über das ganze Land von der 6. bis zur 9. Stunde. Und Jesus schrie mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, er ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn in ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Ich habe so in innerem Impuls gerade. Wir denken manchmal immer, Gott ist still. Nee, das stimmt nicht. Gott kann mitunter sehr laut werden. Und die Bibel sagt hier zweimal, Jesus schrie laut. Wenn ich jetzt richtig laut schreie, der hätte ihr erschrecken und sagen, was ist mit dem? Hat er was? Wisst ihr, was die Bibel sagt? Er schrie laut am Kreuz. Er hat nicht gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ich jetzt das brüllen würde, schreien würde, dann würdet ihr zusammenzucken. Glaubt doch nicht, dass Gott immer leise ist. Ich sage euch, wenn Gott manchmal wirklich kommt, dann wird er laut. Manchmal wird er richtig laut. Und Jesus ist manchmal auch richtig laut geworden. Und manchmal auch rabiat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Nicht mal Tempotaschentuch zerreißt, die Felsen zerrissen. Hä? Hast du schon Felsen zerrissen? Mal probieren, ne? Felsen zerreißen. Das ist unser Gott. Und wisst ihr, was geschah? Und die Grüfte, die Grabkammern taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Hey? Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus ihren Gräbern hervor und gingen in die heilige Stadt und erschienen viele. Hä? Und denkt, du bist tot? Er sagt, ja, das stimmt. Aber ich bin jetzt da. Glaub, ehrlich, die haben flattern angefangen, was da alles passiert ist. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Lasst uns einfach glauben und wissen, wenn Gott eingreift, dann passiert was. Lasst uns einfach viel mehr beten, dass Gott eingreift. Und dann wird er auch Dinge erleben. Der ganze Kosmos wurde erschüttert. An Karfreitag und Ostern, wisst ihr, was da passiert ist eigentlich in der geistlichen Welt? In der geistlichen Welt. In der geistlichen Welt kam am Karfreitag und Ostern kam es zu einem Zusammenprall der Mächte. Ich habe mal so oft geschrieben, da kam es zum geistlichen Showdown. Ihr wisst, so ein Western, der endet immer im Showdown. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe die alten Western. Und da kommt es immer, ich weiß, da kommt es zum Showdown. Da kommt der Held und der Anti-Held, ne? Das Gute und das Böse, und die schießen dann aufeinander. Und das ist manchmal richtig spannend. Und das war so bei Kreuzigungen und Ostern. Da kam es buchstäblich zum Showdown der geistlichen Kräfte. Zum Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Himmel und Hölle, zwischen Satan und Gott. Die ganze Wut, die ganze Macht des Bösen, aber auch der ganze Zorn Gottes hat sich an Karfreitag über dem Kreuz entladen. Das war nichts Kleines. Ich muss es nochmal sagen. Der größte Showdown, der größte Zusammenprall der geistlichen Kräfte, die es je gab, gegeben hat und geben wird, war an Karfreitag. Da ist eine unglaubliche Macht zusammengestoßen, nämlich die Macht Gottes und die Macht Jesu Christi. Und die Bibel sagt, Jesus ist gestorben. Ostern und die Schöpfung. Wenn draußen in der Natur eine Warmfront und eine Kaltfront aufeinanderprallt, was passiert denn? Wenn eine große Warmfront und eine Kaltfront aufeinanderprallen in der Natur, Dann gibt's Donner und Blitz und Hagel. Und habt ihr schon erlebt, dass manchmal donnert, hey, da zittert die Wohnung, da wackelt schon die Wände und du spürst, wow, wenn das so weitergeht, das könnte, also du kriegst Angst. Das ist so eine Stärke von Grollen und Donnern, dass wirklich die Wände anfangen zu schwingen. Wie ein Schlagzeug. Oder habe ich schon mal gedacht, bin froh, dass es nicht zu schlimm wird. Sonst hätte ich vielleicht doch ein bisschen Angst. Und so war es in Karfreitag. Da sind zwei Fronten aufeinander gestoßen. Gott und Satan. Und da gab es Donner und Blitze. Da ist eine ungeheure Energie freigesetzt worden. Wenn wir das lesen, was ich da gelesen habe. Felsen zerrissen, die Erde erbebte, Tote sind aufgewacht. Sag mal, das sind Energien am Berg, hey, da bleibt dir die Spucke weg. Das ist nicht bloß so, der hat das Taschentuch rausgezogen und hat ein bisschen so gemacht. Da sind andere Dinge passiert. Da sind ungeheure Energien frei geworden. Aber richtig, dieser geistliche Zusammenprall, der hat die ganze Erde mitgenommen, die fing an zu beben, sagt die Bibel. Und wisst ihr, was auch passiert ist? Die Sonne, sagt die Bibel, hat ihren Schein verloren. Da war alles mit einbezogen. Ich lese mal, was da passiert ist. Tod und Auferstehung Jesu umfassen die ganze Schöpfung. Erstens, die Sonne verlor ihren Schein. Es war eine Finsternis im Land, im ganzen Land, von der sechsten bis zur neun Stunden. Das ist auf Deutsch von 12 bis 3 Uhr nachmittags. Also mitten am Tag wurde es finster. Es geschah ein großes Erdbeben, Epizentrum in Jerusalem. Das sagt die Bibel jetzt nicht, dass das im ganzen Land war, aber in einem war es. In ganz Jerusalem war ein Erdbeben. Epizentrum Jerusalem. Tote kamen aus den Gräbern und gingen durch Jerusalem. Also ich habe mir das mal wirklich versucht vorzustellen. Wirklich. Also versteht ihr, das liest man so und denkt, ja, klar, okay. Aber stell dir mal vor, du wärst im Friedhof und da gehen Gräber auf. Ich erkläre nachher, es war ein bisschen anders bei den Juden im Friedhof. Und da täte jetzt wirklich ein Toter auferstehen. Ey, ey. Der Vorhang zerriss im Tempel. Ich erzähle euch nachher was über den Vorhang. Schon unglaublich, was da passiert ist. Das war so ein Showdown, so ein Zusammenprall von Mächten und Kräften. Matthäus 27, Vers 45, lesen wir mal zuerst. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Die Verdunkelung der Sonne. 3 Stunden, mitten am Tag wurde es Nacht. Finsternis im ganzen Land. Die Natur trägt Trauer. Und Gott redet durch die Gestirne. Ich glaube nicht an Astrologie, aber eins weiß ich. Die Bibel spricht einige Mal, dass Gott durch Gestirne redet. Hier redet er durch die Verfinsterung der Sonne. Und im anderen Evangelium heißt es, und die Leute haben Angst gekriegt und gesagt, was ist das? Die spürten, dass Gott da redet. Wo hat Gott noch geredet durch ein Gestirn? Im Neuen Testament. Da war der Stern von Bethlehem. Gott redet durch die Leute, die ihn nicht kannten, durch ein Gestirn. Er lässt da so bestimmte Konstellationen im Himmel entstehen, die dann wandert bis ins Heilige Land. Also Gott redet auch durch Gestirne. Auch wenn ich nicht an Astronomie oder was weiß ich glaube, aber ich weiß, dass Gott auch Schöpfung gebraucht. Und Gott gebraucht nicht nur Fromme, sondern auch Unfromme. Er gebrauchte den Kyros. Das war kein frommer Mann, aber er gebrauchte ihn. Gott gebrauchte Augustus. Der hat diese Volkszählung angesetzt. Sonst wäre Jesus gar nicht in Bethlehem geboren. Und so Gott, wisst ihr, lasst uns doch einfach an Gott glauben. Gott gebraucht die Natur. Gott gebraucht Ungläubige. Gott gebraucht Gläubige. Und Jesus sagt mal, wenn ihr nicht schreit, dann schreien halt Steine. Das hat er ernst gemeint. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war und die deutsche Städte in Schutt und Asche gelegen haben, hat Gott durch die Steine geschrien. Da haben die Steine geschrien. Die Leute waren ratlos. Die Verdunkelung der Sonne. Die Leute spürten, das ist nicht normal jetzt, diese Sonnenfinsternis. Matthäus 27, Vers 50. Jesus aber schrie mit lauter Stimme und gab den Geist auf und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten. Nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Der Vorhang. Da habe ich mal nachgelesen, wie groß der war und wie dick. Wisst ihr, wie groß der war? 15 auf 15 Meter. Der Tempel war ja nicht so eine kleine Stiftshütte wie früher in der Wüste, sondern es war ein Riesending, ja riesenhoch, 15 Meter lang, also hoch, 15 breit. Wisst ihr, wie dick der war? 4 Finger dick. Also okay, so. Das war ein Gewebe, sagt die Wuppertaler Studienbibel, das war nicht bloß so ein Tüchle, das war ein riesenfettes Gewebe. 4 Finger dick, sagt man. 4 Finger dick. Also es muss ja so dick gewesen sein. Und wenn es bloß so dick war, ist mir wurscht egal. Aber stell dir mal vor, so einen Stoff zu zerreißen. Ja, da kannst du 10 Pferde hinhängen. Die würden das nicht auseinanderkriegen. Auch 20 und wahrscheinlich nicht. Es geht nicht. Und wisst ihr, was da passiert ist? Die Bibel sagt, dieser Vorhang, dieser Wahnsinnsvorhang, der zerriss von oben bis unten. Das war kein Mensch, der das zerrissen hat. Das, wisst ihr aber, was das bedeutet hat für die Juden, als dieser Vorhang zum Heiligtum, zum Allerheiligsten zerriss? Jetzt konnte man etwas tun. Das war für jeden Juden ein Ding der Unmöglichkeit. Man konnte jetzt in das Allerheiligste hineinsehen. Denn der Vorhang war ja zerrissen. Das war für die Juden unvorstellbar, dass ein normaler Israelit oder ein Priester in das Heiligtum, ja nicht einmal ein Priester durfte ins Allerheiligste hineinsehen. Das war unglaublich. Das Allerheiligste lag plötzlich offen da. Man konnte hineinsehen. Wenn man wollte, konnte man hineingehen. Ich garantiere euch, keiner ist reingegangen. In diesem Augenblick, wisst ihr, was das bedeutet? Da wurde der alte Bund aufgehoben in diesem Augenblick. Denn das Allerheiligste war frei, war offen. Für jeden, der hinein wollte. Das bedeutet für die Juden, und die Priester wussten das, in dem Augenblick, wo der Vorhang zerrissen war, war das Alte Testament zu Ende. Eigentlich. Es war aus. Der alte Bund war zu Ende. So, und jetzt denkt mal ein bisschen weiter. Jetzt denkt mal, da liegt der zerrissene Vorhang. Man kann ins Allerheiligste reingucken. Keiner traut es sich natürlich reinzugehen. Ja, was haben die Juden jetzt gemacht? Ich höre. Was sind die jetzt gemacht mit dem zerrissenen Vorhang? Genau, entweder haben sie ihn wieder zusammengenäht oder haben sie ihn neu hineingemacht. So ist der Mensch. Wenn Gott was tut und sagt, so, jetzt ist das aus, was Neues fängt an, und Mensch, passt das nicht, dann sagt er, mir wurscht egal, ich nähe das Ding wieder zusammen und hänge wieder einen Vorhang nach. Ja, ehrlich. So gehen Leute mit Gott um, auch die Religiöse. Das ist typisch Mensch. Versteht ihr? Gott tut was und will damit was zeigen. Und die wussten auch, in dem Augenblick ist der alte Bund aus, zu Ende. Was machen die Juden? Die nähen ihn wieder zu. Die machen wieder hin. Ich habe so das Gefühl, oder so der Eindruck, wenn uns was nicht passt, wenn Gott was macht, dann machen wir alles, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Die Juden haben alles wieder rückgängig gemacht. Aber trotzdem war der alte Bund zu Ende. Der alte Bund war aufgehoben durch das ewige Opfer Jesu. Es war unglaublich, was da alles passiert ist. Matthäus 27, 50, noch einmal. Jesus schrie, und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, und sie gingen aus ihren Gräbern nach der Auferstehung Jesu in die heilige Stadt und erschienen vielen. Hey, das müssen wir mal vorstellen. Jetzt muss man was wissen. Ihr dacht, bei einem normalen Friedhof, wie er bei uns ist, würde sowas nicht gut funktionieren. Aber ihr wisst, dass es in Israel anders war, ne? Mit den Gräbern. Jerusalem, ganze Umgebung, ist alles felsig. Und da hat man nicht weichen Boden, wo man die Gräber da reingräbt, ne? Wo man dann Löcher reinmacht, Sarg reintut. Sondern bei den Juden ist es anders. Da macht man keine Löcher in den Boden, weil das alles Felsen ist, sondern da gibt's so Höhlen, auch so ausgewaschene Höhlen, oder die vergrößern ein bisschen und hat da so eine Steinbank, so wie das Grab Jesu. Und da tun wir den Leichnam da rein in dieses Felsloch, nicht die Erdloch, sondern Felsloch, so parallel ebenerdig. Und dann tun wir den Stein davor hin, ne? So einen großen Stein, den man rund gemacht hat, und den schiebt man dann hin, also quasi eine Platte, ne? Eine Runde. Und die Bibel sagt jetzt, als dieses Erdbeben kam, da wurde die ganze Erde so erschüttert, dass diese Felsen zerrissen worden sind, gesprengt worden sind, dass diese großen Grabplatten, die ja so wie Mühlsteine waren, ne? Die sind weggerollt, die Gräber waren offen. Halleluja. Und nicht genug, sondern auch diese Leute, die da waren, nicht alle heißt es hier, aber viele, sind auferstanden, auferweckt worden nach der Auferweckung Jesu. Und sind vielen erschienen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, hier hört meine Theologie auf. Ich weiß jetzt nicht, welche Bedeutung das hatte. Ich weiß auch gar nicht, wie die Leute reagiert haben, als plötzlich der Heilige XY auferweckt zu einem anderen kam und sagt, da bin ich. Und er sagt, keine Ahnung. Aber ich glaube, das möchte auch Bibel gar nicht sagen. Sondern was möchte die Bibel damit sagen? Wenn Gott was tut, wenn Gott am Werk ist, geschehen unglaubliche Dinge. Lasst uns beten. Lasst uns beten, dass Gott anfängt, wieder zu wirken. Halleluja. Die Verdunklung der Sonne, das große Erdbeben, die Auferweckung der Toten in Jerusalem. Ich persönlich glaube, es war so eine erste Herausauferstehung. Ich habe mir auch überlegt, diese Toten, die da auferweckt worden sind, die da in Jerusalem spazieren gegangen sind und vielen erschienen, habe ich gedacht, was ist jetzt mit denen passiert? Sind die wieder zurückmarschiert und haben sie wieder reingelegt? Wisst ihr, was ich glaube? Nein, die sind mit Jesus auferstanden bei seiner Auferstehung. Die sind mit ihm mit. Denn der Leib kann ja tot sein, ne? Aber der Auferstehungsleib, der ist mit Jesus mitgegangen bei seiner Auferstehung. Halleluja. Also schon spannend, ne? Wenn Gott was tut, hey. Ja, Ostern und die Jünger. Die Jünger haben Ostern anders erlebt. Das war jetzt nicht so toll, was sie da alles... Wie ich euch das jetzt alles erzählt habe für die Jünger war es schlimm. Für die Jünger war es schlimm, Karfreitag. Jesu Tod hat die Jünger in eine ganz harte Realität zurückgeholt. Ganz harte Realität. Wenn man die Geschichte von den Emmaus-Jüngern liest, da heißt es, wie sie ganz frustriert waren und niedergeschlagen. Jesus begegnet ihnen, sie erkennen ihn nicht. Und er sagt, was redet ihr denn da so? Dann sagen die, hey, bist du der Einzige, der nicht weiß, was los ist? Wir haben doch gedacht, dass dieser Jesus Israel erretten würde. Wir haben gedacht. Und jetzt hat die Realität sie eingeholt. Jesus war tot. Und ich möchte mal kurz vom Blickpunkt der Jünger das erzählen. Wir hatten Karfreitag auf die Jünger gewirkt und dann Ostern. Sie haben alle ihre Hoffnung waren begraben. Sie haben an Jesus geglaubt. Sie haben ihm nachgefolgt. Sie haben ihn als der Messias erkannt. Und jetzt stirbt der Mensch. Das war hart. Und die, wisst ihr, für sie war die Todesmaschinerie der Römer hat gesiegt. Wieder einmal. Und nur diesmal war Jesus ihr Herr und Meister, das Opfer. Aber die Todesmaschinerie der Römer hat gesiegt. Der politische Opportunismus hat gesiegt. In irgendeinem Evangelium heißt es, von diesem Tag an, von Karfreitag an, wurden Pilatus und Herodes Freunde. So, politische Gegner haben sich am Grab Jesu versöhnt. Sie hatten einen Feind besiegt miteinander und das schmiedet zusammen, ne? Und so sind politische Gegner zu politischen Freunden geworden. Das haben die Jünger erlebt. Wie Dinge passiert sind, das ganz schlimm für sie war. Drittens, Hass und Lüge haben sich durchgesetzt, wie immer. Die Pharisäer mit ihren Intrigen, mit ihrer Ungerechtigkeit haben Recht bekommen. Die haben Jesus verklagt, war alles falsch. Und die Jünger haben erlebt, wie diese Ungerechtigkeit über ihren Herrn gesiegt hat. Die haben das erlebt, was wir auch in unserer Welt ständig erleben, wie Ungerechtigkeit siegt. Egal, ob es um Missbrauch geht, statt Opferschutz gibt's Täterschutz in der Kirche. Ich sage es mal ganz offen, ne? Aber das passiert nicht nur in der Kirche, es passiert auch außerhalb der Kirche. Statt Opferschutz gibt's Täterschutz, ne? Ich denke, nix. Das Böse siegt, das Gute verliert. So erleben wir das und so haben die Jünger das erlebt. Und dann plötzlich kam ja dann Ostern. An Karfreitag stirbt Jesus und der Feind lacht. An Ostern lebt Jesus und Gott lacht. Hey, Das stimmt. Wo steht in der Bibel, dass Gott lacht? Noch nie Psalm 1 gelesen? Aber der Herr lacht. Ja, der Herr lacht. Und der Herr spottet ihrer. Psalm 1. Aber der Gott lacht, der Herr spottet ihrer. Und das ist das Schöne, dass wir auch als Christen wissen dürfen, bei all dem Furchtbaren, was passiert, an Karfreitag, es wird immer Karfreitag gegeben in unserem Leben. Immer Dinge, wo alles nicht mehr passt. Und wo der Feind lacht, du spürst es. Du spürst auch der Feind und seine Gegenwart, seine Nähe. Aber dann kommt Ostern, wo du spürst, Jesus lebt und Gott lacht. Halleluja. Und das sollen wir feiern. Wisst ihr, deswegen gibt's ja das Osterlachen in der Ostkirche. Habt ihr schon gehört, ne? In der Ostkirche. Die haben ein Osterlachen. Am Ostermorgen kommen sie zusammen und lachen den Teufel aus. Und lachen den Feind aus. Und lachen den Tod aus. Und ich finde es gut. Denn das, was wir tun, das berührt auch unser Denken. Ja? Versuch mal einfach trotzdem zu lachen. Es hilft. Ja? Und im Osterlachen heißt es, die Osterkirche kommt zusammen am Ostermorgen und sie lachen buchstäblich Tod und Teufel aus. Sie lachen ihn aus. Sie sagen, du hast keine Macht mehr. Bei uns geht's ein bisschen gesitterter zu. An einer Wand stand, Gott ist tot, Nietzsche. Und ein anderer hat hingeschrieben, Nietzsche ist tot, Gott. Finde ich gut. Man darf nicht immer schnell auf den Kopf fallen sein. Lasst uns so Osterlachen haben in unserem Herzen, ne? So. Lacht der Feind aus. Er ist besiegt. Halleluja. Ostern und die Jünger. Und dann Ostern und wir. Wisst ihr, was alle Menschen meiste Angst macht? Und ich hatte das wochenlang eine unglaubliche, was für Angst? Todesangst. Am meisten hat der Mensch Angst vor dem Tod, normalerweise. Das ist die größte Angst, die der Mensch hat. Und ich wusste damals, wo ich so schwer krank war, irgendwie habe ich gespürt, es ist nicht meine Zeit. Und habe ich dran gedacht, Mensch, wenn du jetzt stirbst, du siehst deine Gemeinde nicht mehr, du siehst deine Frau nicht mehr, du siehst deine Kinder nicht mehr. Die bleiben alle übrig. Deine Gemeinde bleibt übrig. Du bist weg. Deine Kinder bleiben übrig. Was passiert mit denen? Deine Frau bleibt übrig. Deine Freunde bleiben übrig. Ich dachte, wow. War schlimm. War schlimm. Aber wisst ihr, was Ostern bedeutet? Wir sterben ja nicht nur, sondern wir kommen ja zum Leben. Jesus gibt uns alles, was wir zum Leben und Sterben brauchen. Auf dem letzten Weg, auf dem kein Mensch uns begleiten kann, bleibt Jesus bei uns. Und er nimmt uns an der Hand in den Himmel. Das glaube ich wirklich. Ich habe von einigen Christen von ja, erlebt, also Erzählungen gehört, wie sie diese Nahtoderfahrung hatten, auch so bis zum Tod hin. Und wie sie gesagt haben, ja, da kam Jesus, hat mich bei der Hand genommen. Finde ich schön. In Johannes 14, Vers 2 heißt es mal, da sagt Jesus, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Das fand ich so schön immer. Wisst ihr warum? Weil Jesus da nicht sagt, im Himmel sind viele Wohnungen. Er sagt, in meines Vaters Haus. In meines Vaters Haus. Wie nennt Jesus der ganze Himmel, dieser unheimlich prächtige Himmel, wie nennt er ihn? Meines Vaters Haus. Wohnt jemand in seines Vaters Haus von euch? Wer wohnt in seines Vaters Haus? Wohnt jemand? Ja. Wisst ihr, was das ist? Das kenne ich. Da bin ich geboren. Da kenne ich mich aus. Ich weiß, was in meines Vaters Haus ist. Und da redet man nicht mit sie. Da redet man du. Da schwätzt man Schwäbisch. Da schwätzt man Deutsch. In meines Vaters Haus, da muss ich nicht so laufen. Da haben wir eure Kinder gesehen, wie die so gehen. Hey, das wirst du nie erleben. Wisst ihr, was Jesus damit sagen wollte, als er nicht sagte, im Himmel sind viele Wohnungen, sondern in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen? Das ist ein Ort, wo du hingehörst, der Ort, wo du dich auskommst, der Ort, wo ich zu Hause bin, da bist du auch zu Hause. Und da redet man miteinander, da ist man einfach daheim. Und ich finde es so schön, dass Jesus diesen ganzen Himmel mit seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit sagt, in meines Vaters Haus. Halleluja, in meines Vaters Haus ist der Tod besiegt. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird leben, auch wenn er stirbt. Der Satz ist schon gewaltig, finde ich. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes, Evangelium. Der französische Priester und Eremit Charles de Foucault, ich habe mal eine, zwei Bücher von ihm gelesen, der hat mal gesagt, wenn Gott eine Sache von uns erwartet, wenn Gott je eine Sache von uns erwartet, dann die, dass wir niemals für irgendetwas Angst haben. Der Vers hat mich ins Herz, oder der Text, dieser Satz, dieser Spruch hat mich ins Herz getroffen. Wisst ihr warum? Weil ich vor viele Sachen Angst habe. Manchmal habe ich Angst, ein Telefonat zu führen, denke ich, lieber Edda rufen. Oder vor einer Begegnung habe ich Angst. Oder vor der kommenden Woche. 8 Termine, ganz große, wichtige. Oder es gibt so viele Dinge, wo ich spüre, da habe ich innerlich irgendwie so eine Art Angst. Und er hat mal gesagt, wenn Gott eine Sache von uns erwartet, dann die, dass wir niemals vor irgendetwas Angst haben. Ey, stell dir vor, du hast niemals vor irgendetwas Angst. Viel Feind, viel eher. Kein Feind kann kommen, das ist egal. Ich glaube, der hat recht. Wenn Gott eine Sache von uns erwartet, dann die, dass wir niemals vor irgendetwas Angst haben. Eigentlich bin ich erlöst von jeder Angst als Christ. Eigentlich. Denn am Schluss kommt Jesus. Am Anfang ist Jesus. Mitte ist Jesus. Und stell dir mal vor, du hättest nie vor irgendetwas mehr Angst. Es gibt finanzielle Ängste, oder? Finanziell. Oh, wie wird es? Werde ich das schaffen? Wie komme ich durch? Werde ich arbeitslos? Es gibt ganz viele Dinge in unserem Leben, da haben wir Angst, richtig Angst. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein Mensch, der hat vor nichts Angst. Hey, ich glaube, ich wäre gern mit so jemandem zusammen. Hinter dem würden wir immer verstecken. Der hat keine Angst. Der geht. Das ist dem Wurst egal. Habe ich gesagt, Jesus, ich will so jemand sein. Ich will es lernen. Ich will lernen, keine Angst zu haben. Ich will lernen, keine Angst zu haben. Ich will lernen, keine Angst zu haben. Weder finanziell, noch wegen meiner Kinder. Weder für irgendwas. Sagt Jesus nicht, fürchtet euch nicht? Oder? Oder sagt er das nicht? Fürchtet euch nicht, hat er es so gemeint, oder? Fürchtet euch nicht. Und jetzt stelle ich mir vor, egal was kommt, ich fürchte mich nicht. Hey. Und glaub mir. Oder anders gesagt, glaubt ihr, dass das wahr ist, dass Gott das möchte, dass wir keine Angst haben? Glaubt ihr, dass Gott es will, dass wir keine Angst haben? Ich glaube ja. Warum hast du so viel Angst? Warum hast du so viel Angst um deine Gemeinde? Warum hast du so viel Angst, wenn einer geht? Warum hast du so viel Angst, wenn irgendjemand kommt? Warum hast du so viel Angst? Eigentlich heißt Ostern das Ende aller Angst. Das Ende aller Angst. Halleluja. Paulus sagt, die Kraft, die haben wir jetzt ja gesehen, diese Wahnsinnskraft, diese Wahnsinnsenergie, die Christus aus den Toten auferweckt hat, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Und stell dir vor, diese Wahnsinnsenergie, die wir jetzt kennengelernt haben, wo die Sonne verfinstert wurde, die Felsen zerrissen hat, diesen Vorhang zerrissen hat und die Toten auferweckt hat. Paulus sagt, diese selbe Energie, diese selbe Kraft wird dich lebendig machen, die wird dich berühren. Halleluja. Oder ist schon in dir, ja. Ihr habt mal was Schönes von Bonke gelesen. Bonke ist ja immer für ein gutes Wort gut. Ich liebe ihn. Bonke hat mal gesagt, Ostern ist besser als jeder Western. Im Western schießen sich die Leute tot und an Ostern macht Jesus die Leute lebendig. Ostern ist besser als jeder Western. Und seither glaube ich, dass Ostern auch für mich besser ist als jeder Western. Und deswegen gehe ich im Ostern Gottesdienst und ziehe mir keinen Western rein. Okay. Wisst ihr, was er auch noch gesagt hat? Das fand ich auch klasse. Er ist mal angesprochen worden auf sein Alter. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der liebe Bonke, der Reinhard. Hat er gesagt, was, Alter? Kein Problem. Mein Leben ist wie ein Flugzeug auf der Startbahn. Gegen Ende werde ich immer schneller. Und dann hebe ich ab. Fand ich klasse. Hey, typisch. Typisch. Was? Alter? Ich bin wie ein Flugzeug auf der Startbahn. Und je länger ich auf dem Ding bin, desto schneller werde ich. Und desto, und eines Tages, boom, hebe ich ab. Sagt er, bin ich im Himmel? Oder? Eines Tages hebe ich ab. Wow. Es ist wunderbar. Wir sind Söhne und Töchter der Auferstehung. Christus lebt in uns. Und irgendwie ist das so eine Botschaft in meinem Herzen für euch. Für uns, nicht auch für euch, für mich genauso. Lasst uns Gott wieder ganz neu zutrauen. Guckt mal, wo Karfreitag war, da haben alle gedacht, jetzt ist aus. Und es gibt Tage in unserem Leben, da haben wir so den Eindruck, fast hätte jetzt wieder so ein schlimmes Wort gesagt, es ist aus. Und nur zwei Tage später war Ostern. Da war Ostern. Jemand hat mir gesagt, Mensch, lerne tanzen, weil sonst die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen wissen. Mensch, lerne tanzen, weil sonst die Engel mit dir nichts anfangen können. Wisst ihr, was das heißt? Es geht hier eigentlich nicht ums Tanzen, sondern was anderes. Mensch, werd wieder froh. Sonst kann Gott nichts mit dir anfangen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Wort des Herrn. Mensch, Gemeinde, werd wieder froh. Denn sonst kann Gott nichts mit euch anfangen. Er braucht unser frohes Herz. Er braucht unser frohes Herz. Paulus sagt, freut dich in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Mensch, lerne tanzen. Mensch, werd wieder froh, damit der Herr wieder was mit dir anfangen kann. Weiter mal. Halleluja. Vater, ich möchte dich von Herzen bitten, wenn wir in die Freitag- und Ostergeschichte reinschauen, dann sehe ich, Herr, wie Gott eine unglaubliche Energie entfaltet, wie der Teufel Energie entfaltet. Aber Herr, dein Wort sagt, die Energie Gottes hat Sieg davon getragen, Herr. Herr, ich sehe, wie Jesus laut schreit, Jesus. Herr, ich weiß, dass du nicht nur wirkst, so im Stillen, auch da wirkst du, Herr. Aber ich weiß, dass du auch mal laut werden kannst, Jesus. Und Herr, ich glaub dir, Herr, ich glaub dir, wenn es sein muss, Herr, wirst du auch mal laut, auch Menschen gegenüber, wo wir keine Chance mehr haben, Herr. Aber du wirst mal laut, Jesus, du hast laut geschrien. Herr, danke. Herr Jesus, dein Wort sagt du, durch die Kraft Gottes ist die Sonne verfinstert worden. Die Kraft Gottes. Herr, lass mich das glauben. Herr, und wenn es sein muss, machst du auch mal die Sonne dunkel, Herr. Herr, dein Wort sagt, der Erdbeben ist kommen. Herr, wenn es sein muss, dann schickst du ein Erdbeben. Herr, und dein Wort sagt, dieser Vorhang ist zerrissen, dieser alte Bund, dieses alte Leben. Herr, lass uns nicht wieder zusammennähen und sagen, ist mir jetzt nicht recht. Herr Jesus, lass mich glauben. Herr, dass du diese unglaubliche Kraft freisetzt, diese Energie, die an so einen Vorhang zerreißt, Herr, wie nix. Herr, dein Wort sagt, das sind Tode aufgestande, Herr. Herr, das wissen wir. Wir wissen das, dass du das tun kannst. Und Herr, lass uns immer wieder auch in unserem eigenen Erleben, wie Todes aufsteht, wie Gott verlorene Jahre wieder zurückerstattet. Herr, Jahre, wo man gemeint hat, die hat der Fresser gestohlen. Der Feind hat die Jahre vernichtet. Herr, und dein Wort sagt, dass du uns die verlorenen Jahre wieder erstatten möchtest. Und Herr, schenk uns dieses Osterlachen in unserem Herzen wieder ganz neu, wo der Feind ausgelacht wird und der Tod ausgelacht wird. Und wo wir einfach wissen, dein Wort sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Herr, ich bitte dich für mich, ich bitte dich für uns hier als Gemeinde, hilf uns, Herr, dass wir das irgendwie in unserem Herzen tragen, dass wenn Gott eine Sache von uns erwartet, dann die, dass wir keine Angst haben, Herr, weder vor finanziellen Dingen, noch vor Menschen, noch vor Situationen. Hilf uns, in Christus hineinzuwachsen, Herr. Herr, dass wir nicht Angst haben, Herr, vor jedem Husten, Herr, sondern dass wir in dir sind, Vater. Und das bitte ich dich, gib dieses Leben von Ostern wieder ganz neu. Lehre uns wieder neu lachen, Jesus. Herr, ich danke dir dafür, ich bitte dich drum auch. Herr, lehre uns wieder neu lachen, so wie dein Wort sagt, und Gott lacht. Der Herr spottet ihrer, dem ganzen Feind. Und Vater, ich danke dir, dass wir mit so einer Haltung wieder neu anfangen, Gemeinde zu bauen, Herr. Gott lacht, der im Himmel thront, lacht. Und der Herr spottet der Feinde. Ich danke dir dafür. Lass dieses Lachen wieder neu auch in uns entstehen, Jesus. Und ich danke dir, dass du was vorhast hier. Ich danke dir, dass du was vorhast. Und dass du immer noch Gott bist auf dem Thron. Halleluja. Und dass du hier alles in deiner Hand hast, Jesus Christus. Auch an diesem Ort, in der Gemeinde und alles, was damit zusammenhängt, Vater. Herr, lehre uns wieder neu. Danke, Jesus. Halleluja. Schenk uns wieder neu ein Lachen in dir, Jesus. Halleluja. Amen.